Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Meilensteine der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Zeller und bereit neben mir steht schon unser Weltwoche-Haushistoriker Christoph Mörgeli. Lieber Christoph, wir befinden uns in Zug. Hinter uns, habe ich mir sagen lassen, ist das Parlamentsgebäude des Kantons Zug. Was machen wir hier? Warum ist das ein Meilenstein der Schweizer Geschichte?
Grüezi miteinander. Dieses Parlamentsgebäude ist 150 Jahre alt, ganz genau. Vorher tagte das Parlament im alten Rathaus. 1874 zog es hierhin und das Haus machte traurige Berühmtheit durch ein schreckliches Ereignis, das sich ereignete am 27. September 2001.
Kurz nach dem Anschlag von 9/11, was ist da passiert am 27. September? Warum machte dieses Haus Schlagzeilen?
Wenige Tage nach diesem schrecklichen 11. September mit dem Einsturz, dem Terroranschlag auf die beiden Twin Towers in New York und natürlich auch auf den Anschlag in Washington, im Pentagon, ereignete sich hier eine entsetzliche Schießerei. Es gab insgesamt 15 Todesopfer, wobei auch der Täter Selbstmord beging und dazu zählt.
Vielleicht für die Details, wer das nicht mehr so ganz präsent hatte, was ereignete sich da genau, wie kam es dazu, wie konnte es überhaupt zu diesem Attentat hier hinzukommen?
Der 27. September 2001 war ein strahlend schöner Spätsommertag, hätte ich fast gesagt, jedenfalls Herbsttag. Und das Parlament freute sich bereits auf einen Parlamentsausflug am Nachmittag und etwa um 10:30, also am späteren Morgen, fuhr hier der Täter vor mit einer selbstgebastelten Polizeiuniform und mit einer ganzen Menge von Waffen. Er führte auch ein Flugblatt mit sich. Es sei nun quasi der Tag des Zorns für die Zuger Mafia angebrochen. Und dieser Täter betrat ungehindert, wie es damals halt möglich war, dieses Parlamentsgebäude, gab 91 Schüsse ab insgesamt, zündete eine selbstgebastelte Bombe und tötete drei Regierungsräte, also Mitglieder der Exekutive und insgesamt 11 Kantonsräte.
Was war das für ein Mann und vielleicht auch, was war sein Motiv?
Der Täter war Friedrich Laibacher, ein guter 50er, etwa 57-jährig. Er hatte ein komplexes Leben hinter sich, hoch problematisch auch, kam immer wieder in Konflikt mit den Behörden, hatte drei verschiedene Ehefrauen, alle aus der Dominikanischen Republik, auch drei Kinder und ist schon früh aufgefallen durch Delikte, Vermögensdelikte, aber auch Unzucht mit Kindern, pornografischen Dingen und hat dann sich immer mehr verzahnt in einen Konflikt mit den Behörden, den er wahrscheinlich aufgrund eines Bus-Zwischenfalls hatte. Er hat einen Buschauffeur mit einer Waffe bedroht und es kam dann zu einem Verfahren durch die Staatsanwaltschaft und möglicherweise hat das bei ihm den Klick ausgelöst, seinen Hass auf die Behörden, den er schon jahrelang gepflegt hat, wirklich zum Ausdruck zu bringen durch diese entsetzliche Tat.
Gibt es etwas, was der Täter hinterlassen hat? Ein Drohbrief, ein Vermächtnis, weiß ich nicht was. Was ist von ihm im Hinblick auch auf diese Tat? Was weiß man da?
Es zeigte sich, dass er alles sehr genau geplant hat. Er hat ein ganzes Waffenlager angesammelt. Das warf natürlich dann auch Fragen auf über das Waffenrecht. Warum ist es so einfach, auch ohne Bewilligung an diese Waffen zu kommen, auch ohne Waffenscheine? Und er hat tatsächlich sorgfältige Briefe und Anweisungen hinterlassen, ein Testament, ein Brief an seine Mutter und es zeigte sich auch, indem er das ganz klar schriftlich festhielt, dass er ein Einzeltäter war und allein gehandelt hat.
Wie war es möglich, dass er ungestört hereinspazieren konnte, sich Zugang verschaffen konnte und dann auch 91 Schüsse, habe ich im Kopf, hast du gesagt, losfeuern konnte und eine Bombe zünden konnte. Warum wurde er da nicht gestört, gehindert? Warum wurde diese Tat nicht verunmöglicht?
Man muss bedenken, dass eine solche Tat natürlich unvorstellbar ist. Und im Grunde waren die Schweizer Parlamente bis dahin, und das ist ja auch sympathisch, kaum groß gesichert. Also die Bürger und die Politiker konnten miteinander verkehren. Es waren in der Regel die Parlamentsgebäude recht weit geöffnet, auch für die Wählerinnen und Wähler, für die Bürgerinnen und Bürger. Und das war auch in Zug der Fall. Die Polizei war zudem bei den Vorbereitungen einer Vereidigungsfeier beschäftigt. Ich glaube aber nicht, dass sie deswegen hier speziell unterbesetzt war. Sie war dann auch auf die Alarmierung her schnell zur Stelle und hat im Ganzen absolut richtig gehandelt.
Hat sich Laibacher selbst umgebracht? Wurde er erlegt? Wie wurde dieser Mann gestoppt?
Es wurde von Polizeiseite kein einziger Schuss abgegeben. Das zeugt auch von der Verhältnismäßigkeit dieses Einsatzes, trotz der schrecklichen Bilanz dieses Schreckenstages. Der Täter hat sich selber umgebracht, nicht mit einem Sturmgewehr, wie bei den meisten seiner Opfer, sondern mit einer Pistole. Das war dann der letzte Schuss, nachdem er wirklich während etwa 2,5 Minuten herumgeballert hat. Das war natürlich schrecklich. Auf einen Ruf haben sich dann alle mehr oder weniger versucht, in Sicherheit zu bringen, die Bänke umgeworfen, sich dahinter verschanzt. Aber eine wirkliche Schutzwallmöglichkeit bot das natürlich auch nicht. Also der Blutsaal war gewaltig, als man dann einigermaßen Klarheit bekam.
Was hat diese Tat, dieses Attentat ausgelöst in der Schweiz, aber auch über die Landesgrenzen hinaus?
Das Attentat war ein wirklicher Schock und die ganze Welt hat davon Kenntnis genommen. Ich bin überzeugt, wenn die Welt nicht noch beschäftigt gewesen wäre, absorbiert gewesen wäre mit diesem 11. September, hätte es wahrscheinlich noch mehr Schlagzeilen gemacht. So etwas gab es seit Menschengedenken nie. Ich glaube, es hat sich auch nicht wiederholt. Ein Anschlag auf ein Parlament mit 14 getöteten Politikerinnen und Politikern. So etwas gab es nie und es sind dann natürlich auch entsprechende Beileidstelegramme und Beileidsbezeugungen von verschiedensten Parlamenten dieser Welt eingetroffen hier in Zug. Die Stimmung war natürlich außerordentlich geschockt, bedrückt, aber auch die spontane Hilfsbereitschaft kam dann zum Tragen. Und man darf nicht vergessen, sehr viele Familien haben Eltern verloren, man hat Partner verloren, Kinder, Söhne, Töchter. Das ist ein Trauma, ein Einschnitt, der in Zug immer bleiben wird, der nicht vergessen werden wird.
Du warst zu dieser Zeit, warst du Parlamentarier in Bern, Nationalrat. Wie hat man das im Bundesparlament aufgenommen? Wie war da die Stimmung? Hat man da Vorkehrungen getroffen? Wie gingen die Parlamentarier damit um?
Ich bin überzeugt, dass viele Schweizer noch wissen, wo und wann sie das erste Mal von diesem Zugerattentat erfahren haben, an jenem 27. September 2001. Auch ich weiß es noch genau. Ich saß tatsächlich im Parlament in der Herbstsession und der Parlamentspräsident war Peter Hess, ein Zuger, und der hat, wenn ich mich recht erinnere, dann diese Nachricht verkündet und das Parlament wurde auch da, glaube ich mich richtig zu erinnern, vorzeitig aufgelöst. Man ging dann nach Hause. Peter Hess musste natürlich sofort in seine Heimat hier nach Zug zurückkehren. Er wurde begleitet dann auch von Bundespräsident Moritz Leuenberger, der seine Betroffenheit und jene der Landesregierung ausgedrückt hat.
Wie veränderte dieses Attentat die Schweiz?
Dieses Attentat hat im Kanton Zug natürlich vieles verändert, aber ich glaube auch in der ganzen Schweiz. Im Kanton Zug war das ein enormes Ereignis, ein eigentlicher Einschnitt. Und Einschnitt heißt dann auch die sehr bescheidene, aber doch eindrückliche Skulptur hier vor dem Parlamentsgebäude. Es ist eine Art Streifen, die erinnert an jene Geschehnisse, was da passiert ist. Im Kanton Zug hat man natürlich sehr sehr, sehr lange noch daran getragen, um das zu bewältigen. Und das kann wahrscheinlich ein Menschenleben lang nicht richtig bewältigt werden. Noch immer im Kanton Zug läuten jeweils am 27. September alle Kirchenglocken und die Fahnen werden auf Halbmast gestellt. Es gibt Kinder, die haben das nicht mehr bewusst erlebt, die ihren Vater beispielsweise verloren haben und die sich knapp erinnern oder gar nicht mehr erinnern. Aber das waren natürlich Einschnitte in solchen Familien, die unüberwindlich sind und die man nie vergisst. Auch die Frage, wie gehen die Überlebenden mit ihren Traumas um, war ein großes Thema. Soll man das in sich hineinfressen? Wird man da verstockt und so weiter? Jeder ist etwas anders umgegangen, aber der Schock saß natürlich tief und man hat auch lange nicht reden können, darüber auch mit den Partnern nicht und so weiter. Natürlich standen Care-Teams zur Verfügung, aber es war wirklich eine schwere Situation. Es gab ja auch viele Verletzte, schwer Verletzte, auch unter den Journalisten übrigens, aber vor allem jene, die dann Angehörige verloren haben, hat natürlich enorm zu tragen.
Das hast du mir im Vorfeld erzählt. Es wurde auch eine Riesendiskussion, wie man nicht nur den Opfern gedenkt, sondern auch dem Täter, beziehungsweise ob da auch eine Kerze für diesen Attentäter Laibacher anzünden soll in der Kirche. Kannst du das doch ausführen? Weil es ist nicht ganz uninteressant, wie der Gedenkakt, wie der verlief.
Ja, es gab am 1. Oktober dann einen großen Trauergottesdienst in der St. Michaelskirche hier in Zug. Auch Bischof Koch war hier, um diesen Gottesdienst zu leiten. Und es drang dann durch, dass die Kirchenverantwortlichen 15 Kerzen anzünden wollten. Und das hat für erneute Empörung, auch für einen Schock gesorgt bei den Betroffenen, bei den Überlebenden und deren Familien, dass eben auch dem Täter in gleicher Weise gedacht werden soll wie den Opfern. Und die Spannung in der Kirche war unglaublich groß, weil man erwartet hat, dass jetzt auch eine 15. Kerze möglicherweise entzündet wird. Man hat vorher versucht, mit den Geistlichen zu reden und ihnen das auszuschwatzen. Und die katholische Kirche hat dann, wie so oft, sie ist in solchen Krisenbewältigungen ja geschickt, einen Zwischenweg gefunden, in dem die Kerze nicht entzündet wurde, aber dem zuständigen Geistlichen überreicht, um, wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, auch diese Kerze anzuzünden. Denn es ist natürlich nach religiöser Auffassung nicht mehr an uns Menschen dann über Tote zu richten. Und das ist dann auch geschehen, ein gutes Jahr nach diesem Attentat.
Wie hat dieses Attentat die Beziehung zwischen Politiker, gewählten Politikern, zwischen Parlament und Bürgern beeinflusst? Wie haben Politiker, vielleicht kannst du da auch aus deiner Erfahrung sprechen, wie hat man in der Folge auf vielleicht auch übertriebene Kritiker, auf aufmüpfige, überschießende Kritiker reagiert? Wie hat sich dieses Verhältnis verändert?
Man kann sicher sagen, dass die Zuger dann einig waren, dass man in der politischen Auseinandersetzung sich mäßigen soll, dass da also nicht gewissermaßen Blut fließen soll, auch rhetorisch nicht. Zug ist eine bewegte Gemeinschaft. Hier hat man wirklich gekämpft. Man hat Kämpfe offen ausgetragen. Da sind sich nicht alle einig über diesen bedeutenden Finanzplatz und auch Rohstoffhandelsplatz. Die Linke und die Rechte haben sich hier wirklich scharfe Wortgefechte geliefert. Gleichzeitig ist Zug ein sehr kleiner Kanton mit etwa 135.000 Einwohnern. Jeder kennt jeden und man ist zum Beispiel am Mittag gemeinsam essen gegangen über die Parteigrenzen hinweg. Das hat sich dann wirklich noch intensiviert nach diesem Attentat. Ich würde meinen, heute hat sich das wieder eingepegelt und der Ton in diesem Parlament ist ungefähr so wie andernorts. Was sich aber geändert hat, sind natürlich die Sicherheitsvorkehrungen. In praktisch allen Kantonsparlamenten und erst recht im Bundeshaus sind die Sicherheitsvorkehrungen massiv heraufgefahren worden. Es gab dann Türkontrollen, man konnte nur noch mit Badges rein. Es gab eine extra Polizeiabteilung fürs Bundeshaus von rund 35 Mann und Frau. Also das war wirklich eine enorme Aufrüstung diesbezüglich, was auch schade ist, weil damit natürlich Distanz geschaffen werden musste zwischen Bürgern und Politikern. Für mich war dieses Ereignis auch ein Fingerzeig, insofern als die Politiker gemerkt haben, vielleicht auch merken mussten, dass sie unter Umständen einen gefährlichen Beruf ausüben. Das kann wirklich ans Leben gehen, auch wenn man sich das überhaupt nicht wünscht. Aber das ist eine Tatsache. Ich konnte ja dann auch mit Leuten sprechen, die das überlebt haben. Etwa drei, die mir in den Sinn kommen, sind später auch ins nationale Parlament gewählt worden. Gerhard Pfister zum Beispiel hat diesen Anschlag überlebt, der heutige Mitte-Chef, oder der Linkspolitiker Josef Lang oder auch die grüne Frau Weichelt. Also das war wirklich eindrücklich, wenn die natürlich erzählten von diesem Ereignis, das sie beschäftigt hat. Es gibt ein Leben danach und ein Leben vorher, und alle Betroffenen sagen, es nützt nichts, wenn man ihnen sagt, du wirst wieder der Alte, es wird wieder alles wie vorher, da wird nie mehr etwas sein, wie es vorher war.
Handelte Laibacher eigentlich auch aus politischen Motiven? War das, ich denke jetzt mal an dieses Attentat, an dieses schreckliche Attentat auf der Insel Utøya, wo ein schrecklicher Amoklauf, wo aus ideologischen Gründen gehandelt wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Wie war das bei Laibacher? Galt das einer bestimmten Kaste, einer ideologischen Richtung? Was war da in seinem Kopf? Was lief da in seinem Kopf vor?
Es war keine Ideologie und es war schon gar keine Parteipolitik. Er hat es auf einen bestimmten Regierungsrat abgesehen, auf einen Herrn Biesig, der aber nicht da war und auch nicht verletzt oder gar getötet wurde. Drei andere Regierungsräte waren dann Opfer dieses Ereignisses. Und man muss sagen, es ist nicht so, dass die Politik sich überhaupt nicht gekümmert hätte. Ein Regierungsrat hat diesem Friedrich Laibacher einen Termin gewährt, hat eine Aussprache gehabt. Auch andere haben mit ihm gesprochen, auch Amtschefs und so weiter. Man hat das also wirklich versucht. Und dennoch, nach diesem Attentat war schon ein starkes Signal an die Politik, man soll sich mit sogenannten Querulanten, die sich eben irgendwie ungerecht behandelt fühlen, die dann ein ganzes Leben lang hadern, man soll sich mit ihnen auseinandersetzen, man soll mit ihnen sprechen, man soll sie auch empfangen. Das haben wir dann durchaus getan in der Folge dieses Ereignisses.
Jetzt hatten wir diese Anschläge auf Donald Trump, mehrere Anschläge. Aus Deutschland hört man auch immer wieder auf Anschläge von ganz unterschiedlichen Politikern. Das geht ja von links bis rechts, auf der einen Seite ein bisschen mehr, auf der anderen Seite ein bisschen weniger. In der Schweiz ist es vergleichsweise ruhig. Jetzt haben wir aber dieses Attentat. Was glaubst du, wie würdest du das einschätzen? Wie gefährlich ist das Leben als Politiker in der Schweiz? Ist das sehr gefährlich, mittelgefährlich? Hört man da zu wenig Aufmerksamkeit? Wie würdest du das generell einschätzen?
Ich glaube nicht, dass es gefährlich ist, aber der Mensch hat irgendwo ein Grundvertrauen, dass er sicher ist, dass er überall hingehen kann, dass ihm nichts passiert. Genauso haben das Politikerinnen und Politiker. Und nach so einem Ereignis ist dieses Grundvertrauen weg. Das muss man einfach sagen. Und man reagiert dann auf ganz spezielle Dinge, auch ganz speziell. Später haben dann auch die Ordnungshüter massiv durchgegriffen bei Drohungen beispielsweise. Wenn man sagte, ich mach's mit euch wie Laibacher und so weiter, solche Telefone gab's. Es gibt immer wieder Bürger, die mit dem Gesetz oder mit den Behörden übers Kreuz liegen. Und dann ist dann jeweils doch die Polizei sehr viel rascher ausgerückt und hat auch Hausdurchsuchungen durchgeführt.
Vielleicht noch ein Wort über Zug. Wie ist Zug mit diesem Attentat umgegangen? Es ist ein sehr erfolgreicher Kanton, finanzstärkste Kanton der Schweiz. Was würdest du da sagen, was ist da das Erfolgsrezept der Zug, dass es hier heute wieder normal zu und her geht?
Ja, Zug, dieser Zentralschweizer Kanton, der 1352 zur Eidgenossenschaft gestoßen ist, ist ein kleines Gemeinwesen mit 11 Gemeinden, aber unglaublich erfolgreich geworden im 20. Jahrhundert. Man musste als armer, relativ wenig industrialisierter Kanton etwas erfinden. Und das war dann eine vorzügliche Steuergesetzgebung, die eben dann Leute, finanzkräftige Leute angezogen hat. Und so wurde Zug zu einem international begehrten Finanz- und Handelsplatz, eben ein Zahler heute in den Finanzausgleich und wirklich ein sehr potenter Kanton, auch mit Problemen natürlich, dass die Zugerinnen und Zuger, die danach wachsen, keine Wohnungen mehr finden, die bezahlbar sind und so weiter. Das führt natürlich zu einer gewissen Konfrontation in diesem Kanton. Aber Zug ist ein erfolgreicher, ein sympathischer Kanton. Und ich meine, dieses Ereignis hier hat den Kanton sicher geprägt, hat auch gewisse Grenzen aufgezeigt, wenn auch auf schreckliche und tragische Weise. Und das Ereignis wird noch lange, vielleicht immer, im Gedächtnis dieses Kantons verhaftet bleiben.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran, uns treu der Weltwoche. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial und Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Ganz herzlichen Dank.